Der Tag, an dem.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast Der Tag an dem. Ich bin Frank Henke, Journalist bei der DWZ, der Deister- und Weser-Zeitung in Hameln. Wäre aber in diesem Podcast natürlich nichts ohne die historische Kompetenz von Claudia Höflich, Historikerin und Leiterin des Museums Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Jetzt haben wir relativ fröhlich angefangen, wir tauchen heute aber ein in ein extrem finsteres Kapitel, nämlich ins Thema Hexenverfolgung. Wobei heute sehr schnell deutlich wird, es ging nicht nur um Hexen, also nicht ausschließlich um Frauen. Wir schauen nämlich zurück auf den 16. Dezember 1652, den Tag, an dem in Hameln der letzte Zauberer verbrannt wurde. Um wen geht es heute, Claudia?
Es geht um den Fall Kurt oder Kurt Sielemann. Das war ein Schuster aus Erzen und das ist 1652 tatsächlich der letzte belegte Fall, wo in Hameln jemandem wegen Hexerei bzw. Zauberei der Prozess gemacht wurde und wo es auch zu einer Hinrichtung kam. Dieser Herr Sielemann, der wurde in Erzen 1652 festgenommen und wir wissen leider nicht wirklich viel über die Vorgeschichte, also auch die Dinge, die ihm dort zur Last gelegt wurden, die sind nicht komplett überliefert. Wir wissen aber, er konnte fliehen und ist dann am 20. Oktober 1652 bei Helpensen aufgegriffen worden. Da hat er versucht, sich in der Weser das Leben zu nehmen, ist da anscheinend gescheitert und versuchte sich dann, so wie die Quellen berichten, mit einem Messer zu entleiben. Das heißt also, er versuchte dort Selbstmord zu begehen, ist da aufgegriffen worden und Selbstmord gehörte eben auch zu den strafbaren Taten, ist dann in Hameln ins Gefängnis fortgeschafft worden. Und dann hat man erst in Hameln festgestellt, als man ihn wegen dieser Selbstmordgeschichte verhört hat, ach, das ist ein geflohener Sträfling, ein geflohener Häftling aus Erzen. Und da ergaben sich dann eben auch in dem Verhör die ersten Anhaltspunkte überhaupt nur dafür, dass er ein Zauberer sein könnte oder dass es eben diesen Zaubereiverdacht gab. Und dann, naja, wurden von hier Boten ausgeschickt und festgestellt, ja, also das, was da den Hamelnern ins Netz gegangen war, war eben ein vermeintlich zauberkundiger Mann aus Erzen.
Weiß man da Details, was diesen Verdacht erregt hat?
Überhaupt nicht. Das ist sowieso sehr kurios. Also der Sielemann hat versucht, sich auf Hamelner Gebiet umzubringen und ist deswegen eben in Haft in Hameln gesteckt worden. Warum er dann aber wegen Taten, die er in Erzen begangen haben soll, nicht in Erzen auch wieder vor Gericht gebracht wurde, sondern dieser ganze Fall letztlich, also auch die ihn in Erzen zur Last gelegten Taten hier in Hameln verhandelt wurden, ist vollkommen unklar. Ob das irgendwelche politischen Hintergründe hatte, das wissen wir schlicht nicht. Das geht aus den Akten, aus den Quellen überhaupt nicht hervor.
Mhm. Aber ein besonders aus heutiger Sicht unglaublich tragischer und grausamer Fall. Kurt Sielemann hat versucht, sich umzubringen, weil er offenbar ganz genau wusste, was da auf ihn zukommt, wenn er denn einmal der Hexerei oder der Zauberei verdächtigt wird. Wird daran dann aber gehindert, um, naja, am Ende ein wirklich sehr böses Ende zu nehmen. War so eine Verhaftung eines angeblichen Zauberers oder einer Hexe Mitte des 17. Jahrhunderts in Hameln eine ungewöhnliche Sache?
In Hameln muss man schon sagen, ja. Also das war eher die Ausnahme. Aber die Quellenlage ist da auch ziemlich schwierig. Es gibt zu einigen Prozessen, die eben wegen Hexerei oder Zauberei geführt wurden, gibt es Protokolle. Aber es gibt zum Beispiel auch im Stadtarchiv kein überliefertes Urteil. Es gibt ganz oft auch nur Prozessakten oder vielmehr Protokolle von den Vorverhandlungen und gar nicht von den Prozessen selbst. Also das ist ganz, ganz schwierig. In anderen Fällen gibt es sogar nur ganz kurze Hinweise. In einem Stadtbuch, also den ersten Hinweis auf die Verbrennung von zwei Frauen wegen des Zauberei- bzw. Hexereiverdachts, der ist sogar schon von 1413, es ist super früh im Vergleich zu der ganzen Bewegung der Hexenprozesse, aber da ist es nur eine ganz kurze Notiz im Stadtbuch, wo darauf hingewiesen wird, dass der Rat zwei Frauen wegen Zauberei verbrennen ließ und nachweisen lassen sich dann Prozesse wirklich zwischen 1516 und 1652 gegen insgesamt ungefähr 20 Frauen und eine Handvoll Männer. Das sind eben die belegten Fälle. Das wird sicherlich nicht die komplette Zahl sein. Also wir können davon ausgehen, dass für einige Prozesse eben tatsächlich überhaupt gar keine Überlieferung mehr vorhanden ist. Das ist aber im Vergleich zu anderen Städten noch, ich sag mal, relativ wenig, jedenfalls wenn man hier sich in der Gegend umschaut. Also Lemgo ist ja nun nicht weit weg und Rinteln auch nicht. Und da haben wir direkt zwei Hochburgen der Hexenprozesse und der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit, wo wirklich Hunderte von Menschen vors Gericht gestellt wurden und tatsächlich auch Hunderte von Todesurteilen gefällt wurden.
Mhm. Die ganze Hexenverfolgung hat ja so eine Dynamik entwickelt im Grunde. Also es gab schon im Mittelalter hier und da vereinzelte Fälle, wo mal jemand als Hexe angeklagt oder hingerichtet wurde. Das bezog sich dann aber wirklich auf einzelne Personen. Und dann gab es aber so einen Kipppunkt ja offenbar, dass gesagt wurde, nein, es ist eine große Hexensekte sozusagen, eine Verschwörung, die wir ausmerzen müssen. Manche Leute haben es verglichen, so wie man heute internationalen Terrorismus bekämpfen will, hat man damals eben gesagt, ja, wir müssen diesem Hexenunwesen begegnen. Und da kriegte das eben nochmal so einen ganz anderen Dreh und die Zahlen gingen in die Höhe. Richtig?
Ja, aber regional eben auch total unterschiedlich. Also es gibt Landstriche, da kam es kaum zu Prozessen und auch kaum zu Hinrichtungen. Und dann gibt es eben so Hochburgen, wo es zu einer regelrechten Hysterie und wirklich auch zu Verfolgungsjagden gekommen ist. Und das hat tatsächlich ganz verschiedene Einflussfaktoren. Das weiß man eben heute auch oder das kann man heute tatsächlich auch nachvollziehen. Es geht da dann um auch gesellschaftliche und auch politische Dynamiken zum Teil. Ne? Also viele Prozesse waren dann wirklich auch politisch motiviert beziehungsweise wurden politisch geführt. Das heißt also, da wollte sich zum Beispiel ein Landesherr profilieren und wollte als besonders stark und durchgreifend gelten. Manchmal ging es auch um territoriale Auseinandersetzungen und dann spielte natürlich die gesamtgesellschaftliche Situation auch immer eine ganz entscheidende Rolle. Wir befinden uns da ja in einer Zeit, wo die Verunsicherung, also die gesamtgesellschaftliche Verunsicherung einfach ein ganz wichtiger Faktor ist. Das beginnt eigentlich schon mit der Reformation im 16. Jahrhundert, wo dann wirklich für manche Menschen alles auf den Kopf gestellt wird. Ne? Also diese Glaubensfragen, diese zentralen Fragen, die ja wirklich auch das ganze Leben also der Glaube, die Kirche beherrschte ja den Alltag und beherrschte das Leben und mit der Reformation kam es schon zu einer ganz grundlegenden Verunsicherung für viele Leute. Eine Gegenreformation brachte dann für viele noch wieder eine Rolle rückwärts, dann auch von außen drohten Gefahren, also gerade so im südlicheren Europa, die vordringenden Osmanen, die natürlich auch zu dieser Verunsicherung beitrugen. Dann kamen auch Umweltkatastrophen dazu, also die kleine Eiszeit ist ein maßgeblicher Faktor, der da wirklich in manchen Landstrichen zu Missernten geführt hat und zu Hungersnöten, zu regelrechten. Und das zieht sich eigentlich so weiter bis zum Dreißigjährigen Krieg. Also das sind wirklich 100, 150 Jahre, die die Menschen da fast ratlos und haltlos in manchen Regionen zurückgelassen haben. Und das geht einher an vielen Stellen wirklich dann auch mit dieser, mit einer regelrechten Hysterie an manchen Punkten, ne? Wo dann wirklich ein Sündenbock gesucht wird, wo es einfache Erklärungen geben soll, wo man das Gefühl hat, irgendwer muss doch schuld sein an der ganzen Misere. Und das sind alles Dinge, die eben diese Theorie, ja heute würde man wirklich sagen Verschwörungstheorie von dieser Hexensekte, die dieser Theorie eben so Vorschub geleistet haben, ne? Dass es da also wirklich große Zusammenhänge gibt, die dafür sorgen, dass den Menschen Schlechtes widerfährt.
Das Stichwort hätte ich jetzt auch genannt, Verschwörungstheorie. Es war halt genauso wie, nicht genauso, es war auf eine Art sehr viel anders, es war eine metaphysische Verschwörungstheorie, damit haben wir es heute nicht mehr zu tun, dass man sagt, es ist der Teufel schuld oder es ist eine Strafe Gottes oder was auch immer. Sowas war natürlich damals der Kern, aber die Funktion für die Leute war offenbar ja auch damals schon die Lage ist kompliziert, sie ist schlecht für mich, es muss Chaos und es muss Zufall aus der Welt und es müssen verurteilbare Schuldige her. Und so wird dann die Ordnung wiederhergestellt für mich.
Genau, und letztlich waren das dann eben diese einfachen Erklärungen, also so dieses etwas Magische, das war natürlich auch durch das Christentum überhaupt nie an irgendeiner Stelle ganz ausgemerzt. Die Dämonologie hatte dann auch im 15. Jahrhundert schon wieder einen Auftrieb erfahren und das war in sich schon eine total misogyne, also eine frauenfeindliche Theorie, weil ja immer davon ausgegangen würde, dass die Frau als das schwache Geschlecht da viel anfälliger für sei und da gründet ja auch diese ganze Hexenverfolgung drauf, dass man glaubt, die Frau sei als Wesen oder dem Wesen nach anfällig dafür, vom Teufel verführt zu werden und dann letztlich seine Gehilfin auf der Welt, um Schaden, um Böses anzurichten. Frauen hatten sowieso ja eine viel schlechtere Rechtsstellung, also vor Gericht durften sie sich nicht selbst vertreten zum Beispiel, ne? Und das sind dann alles so Dinge, die ineinander greifen, die dann natürlich noch verstärkt werden und viele Frauen waren dann auch letztlich einfache Opfer, ne? Weil sie in dieser Zeit vielleicht als Witwen oder als Frauen, die in irgendeiner Form gesellschaftlich eher randständig waren, auch überhaupt dann gar keine Lobby hatten, die dazu beigetragen hätte, dass sie sich vielleicht hätten verteidigen können oder dass sie irgendwelche Fürsprecher hatten, ne? Also das war schon dann auch eine ziemlich ausweglose Situation zum Teil.
Es stimmt aber nicht, das Klischee, dass diese Frauen dann immer, ich sag mal, kräuterkundige Naturheilerinnen waren oder Hebammen waren oder so, das mag eine Rolle gespielt haben oder auch gar nicht?
Das hat natürlich auch mitunter eine Rolle gespielt. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, das wären die Frauen gewesen, auf die man sich dann da fokussiert oder eingeschossen hat. Also das sind tatsächlich so Erklärungsmuster, die, wenn man sich die Quellen genau anguckt, eben nicht greifen, sondern ganz im Gegenteil. Also es hat zum Teil wirklich Frauen getroffen, wie ich eben schon sagte, die eben eher ganz randständig waren. Also das war dann die alte Frau, die vielleicht manchmal irgendwie ein bisschen unwirsch ist und sich ganz gut auch mit vielleicht tatsächlich Kräutern auskennt, aber dann ansonsten in der Stadtgesellschaft oder in der dörflichen Struktur keine Kontakte, keine Anbindung hatte, ne? Und die sich vielleicht manchmal komisch verhalten hat. Und da konnte man dann natürlich sehr einfach mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die hat mir aber, als sie mir Kräuter verkauft hat, nicht die richtigen und das war dann sogar giftig und jetzt sind alle meine Schweine tot. Das war wirklich der Versuch, einfache Erklärungen zu finden und Sündenböcke zu finden auch. Und, das darf man auch nicht vergessen, also manchmal waren es auch wirklich da Motive, die hatten überhaupt nichts dann zu tun mit irgendwelchen Unglücksfällen, sondern mit persönlichen Befindlichkeiten oder auch mit politischen Gegebenheiten. In Hameln gibt es auch Beispiele von Hexenprozessen, da waren es letztlich Nachbarschaftsstreitigkeiten und dann irgendwann ist es so eskaliert, dass eine die andere Hexe genannt hat und zack, ne, war der Verdacht im Raum und dann wurde das weiter ausgesponnen und die sind manchmal gut, manchmal nicht so gut geendet, solche Prozesse. Ganz schöner Fall, aber auch, wo man sehen kann, dass das Eingreifen des Landesherrn eine Rolle spielte und dass auch sehr persönliche Befindlichkeiten wie eben Eifersucht ganz entscheidend waren, ist der Fall von Anna Rumschottel. Den finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Das Ganze spielt sich Anfang des 16. Jahrhunderts ab und geht um Herzog Erich den Ersten. Der hatte nämlich eine Geliebte schon während seiner ersten Ehe, das war die Anna Rumschottel. Und als er dann in zweiter Ehe die damals noch minderjährige Elisabeth von Kahlenberg, also später Elisabeth von Kahlenberg, zu der Zeit noch Elisabeth von Brandenburg heiratete, da hat er diese Liebschaft einfach mit in die zweite Ehe auch genommen. Und das fand seine neue junge Gattin überhaupt nicht amüsant. Und ja, wie hat sie sich gewehrt? Sie hat eben die Mätresse als Hexe verfolgen lassen letztlich. Also sie hat behauptet, diese Anna Rumschottel hätte ihr irgendwelche Tränke gegeben und gebraut, die sie umbringen sollten und dann hatte der Herzog letztlich gar keine andere Wahl, als die Frau verhaften zu lassen. Die ist dann hier in Hameln auch verhaftet worden, gemeinsam mit vermeintlichen Komplizinnen. Da wurden auch dann erstmal alle Register gezogen, zumindest gegen die Komplizinnen. Die wurden gefoltert und es gab dann auch ein Geständnis von denen. Anna Rumschottel, sehr spannend, konnte fliehen. Man weiß bis heute nicht so genau, ob da der Landesherr nicht vielleicht auch seine Finger im Spiel gehabt hat. Und die Komplizin, die dann hier vor Gericht standen und die unter Folter gestanden haben, die wurden auf herzoglichen Befehl schließlich auch wieder freigelassen. Also das ist sehr, sehr spannend, wo man eben tatsächlich sehen kann, was für Einfluss so politische Gemengelagen haben konnten.
Aber wir zoomen zurück auf unseren Tag an dem sozusagen, also zurück zu Kurt Sielemann im Jahr 1652. Wir haben schon ein bisschen erzählt, wie es ihm ergangen ist. Er hat versucht, zweimal sich umzubringen, ist aufgegriffen worden und wurde nach Hameln gebracht. Wie ging der Fall dann weiter?
Ja, wir wissen da tatsächlich eine ganze Menge drüber, weil es eine Kämmereirechnung gibt, wo minutiös aufgeführt ist, was diese Verhaftung, die Inhaftierung, also die Haft und die Exekution von Kurt Sielemann für Kosten verursacht hat für die Stadtkasse. Deshalb wissen wir, dass er in Hameln zunächst mal versorgt wurde vom Barbier, also seine Wunden wurden versorgt. Dann fanden die ersten Verhöre statt, wo eben dann klar wurde, aha, gegen den Mann liegt in Erzen ein Zaubereiverdacht vor, wurden Boten ausgeschickt und weil der Sielemann dann in den ersten Verhören nicht geständig war, wurde zuerst darüber beraten, ob Folter anzuwenden sei, also ob dies ein Fall von Prozess gegen einen Hexer, einen Zauberer sei, der Folter rechtfertigte und das wollten die Hamelner nicht alleine entscheiden. Also das Hamelner Gericht scheute sich da anscheinend, diese Entscheidung allein zu treffen und hat dann die Universität Rinteln um ein diesbezügliches Gutachten gebeten und Rinteln, zu der Zeit berüchtigt dafür, als juristische Fakultät Urteile und Gutachten in diesem Sinne auszustellen. Die haben dann auch gesagt, nö, das ist rechtmäßig, hier darf Folter angewandt werden. Und dann ist der Sielemann eben tatsächlich in Hameln gefoltert worden, um ja ein Geständnis aus ihm herauszubekommen.
Stichwort Universität Rinteln. Aus heutiger Sicht ist ja schon erstaunlich, dass das kleine Rinteln mal eine Uni hatte. Aber welche Rolle spielte diese dann genau bei den Hexenprozessen? Du hast da schon einiges angedeutet. Ich bin ins Rintelner Museum in der Eulenburg gefahren und habe das auch nochmal jemanden gefragt, der es wissen muss, nämlich deinen Claudias Kollegen, den Rintelner Museumsleiter Dr. Stefan Meyer. Hier ist er.
Ja, die Universität Rinteln ist im Jahr 1621 eröffnet worden und hatte eine Juristenfakultät. Und diese Juristen haben Gutachten geschrieben für Stadt- und Amtsgerichte im ganzen südniedersächsisch-westfälischen Gebiet. Über 400 Gutachten sind bekannt in Hexenprozessen. Und in diesen Gutachten haben die Juristen, die damals vor allem um 1650 viele Gutachten geschrieben haben, unter der Führung des Professors David Pestel vor allem ja, auf Weiterermitteln, Foltern und Hinrichten gegutachtet. Und das hatte natürlich fatale Auswirkungen auf das Geschehen in diesen Prozessen in der Region. Also die Rintelner Juristen haben diese Verfahren in dieser Zeit massiv unterstützt.
Das war Stefan Meyer, der Leiter des Rintelner Museums. Und in dem Museum in der Eulenburg findet man darum in der Ausstellung so schaurige Folterwerkzeuge wie Beinschrauben, Handschrauben oder einen gespickten Hasen. Das ist eine Stachelrolle aus Eisen, die Teil einer Streckbank war. Und auf dem Schild in der Vitrine steht dann, sie sollte die Schmerzen während des Ausrenkens der Gliedmaßen noch verstärken. Warum wurden dann aber die Rintelner Juristen überhaupt in einem Prozess wie dem gegen Kurt Sielemann in Hameln gebraucht?
Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das ja oft Stadtgerichte waren, wie zum Beispiel in Hameln. Und diese Stadtgerichte hatten die hohe Gerichtsbarkeit, konnten also Kriminalprozesse und Hexenprozesse in eigener Regie führen und das Gericht setzte sich vor allem aus den Schöffen zusammen. Das waren ehrenamtliche Ratsmitglieder, die Kaufleute waren, Handwerker und von dem juristischen Geschäft keine Ahnung hatten und die natürlich auch zu Gericht saßen über ihre eigenen Nachbarn und persönlich auch befangen waren. Und die suchten auch moralische Entlastung, nicht nur rechtliche Beratung, sondern viel wichtiger, sie suchten moralische Entlastung und fragten deswegen in ihren Verfahren bei allen Schritten, also was die Verhöre anging, was die Anordnung der Folter, also der Tortur anging oder nachher auch die Urteile anging, regelmäßig Beistand, Rat und Beistand bei den Juristenfakultäten der Universitäten. Und da war Rintel die nächste Universität hier von Hameln ausgesehen und da war es naheliegend, dann in Rinteln anzufragen. Aber andere Hochschulen wie Helmstedt oder auch Marburg haben ebenso Gutachten geschrieben für Hexenprozesse. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Rintelner besonders rigide waren. Also wer in Rinteln anfragte, der wusste, was er für Antworten bekam. Und deswegen sind die Rintelner sehr stark involviert gewesen in diese Prozesse in der Zeit.
Das war noch einmal Dr. Stefan Meyer, Leiter des Universitäts- und Stadtmuseums in der Rintelner Oldenburg. Nun aber zurück zu Kurt Sielemann. Hätte er viel Geld gehabt, hatte er als Schuster aber nicht, da können wir wovon ausgehen, und hätte er dann das Glück gehabt, einen engagierten Anwalt zu finden, vielleicht einen von außerhalb, hätte es ganz, ganz vielleicht für ihn einen Ausweg gegeben, oder?
Schwierige Frage. Wahrscheinlich wären seine Chancen aber besser gewesen. Es gibt durchaus überlieferte Fälle von Hexenprozessen, wo eine gute Verteidigung den Delinquenten oder die vermeintliche Delinquentin vor dem Scheiterhaufen gerettet hat. Genau, in diesem Fall ist die Geschichte aber anders ausgegangen. Kurt Sielemann ist verurteilt worden, was auch interessant ist, weil er in Hameln dann letztlich verurteilt worden ist für Verbrechen, die er in Erzen begangen haben sollen. Also da wissen wir auch nicht so genau, was da für eine wahrscheinlich politische Motivation hinterstand, ihn dann dennoch in Hameln zu verurteilen. Er gestand aber unter der Folter und das Urteil lautete am Ende dann, ja, Verbrennen, also Hinrichtung wegen der Tötung von 24 Personen und viel Vieh, was ja tatsächlich ein erheblicher Vorwurf ist. Und er wurde zum Tode durch Verbrennen verurteilt. Dieses Urteil wurde dann auch nochmal nach Rinteln geschickt, um es von den dortigen Juristen begutachten bzw. bestätigen zu lassen. Und das wurde auch von Rinteln bestätigt. Stefan Meyer hat es ja gerade nochmal ausgeführt. Also die Rintelner waren auch durchaus bekannt dafür, dass die juristische Fakultät da eben in diesem Sinne die Urteile begutachtete und bekräftigte bzw. bestätigte. Und dann weist die Kämmereirechnung auf, dass sehr viel Holz, Reisig, Seile, Stricke gekauft wurden. Denn, naja, für die Verbrennung eines menschlichen Körpers muss ein Feuer sehr heiß und sehr lange brennen und dementsprechend wurde eingekauft, bevor dann die eigentliche Hinrichtung stattfinden konnte. Und für diese Hinrichtung gibt es einen Augenzeugenbericht von Sebastian Spilker, der zu der Zeit Ratsherr war und der berichtet dann, dass diese Hinrichtung am 16. Dezember an einem eisig kalten Dezembertag stattgefunden hat, dass Sielemann mit einem Wagen aus der Stadt gebracht wurde zum Richtplatz und das ist der, ja, ungefähr heute da, wo die Morgensternstraße ist. In dem Bereich wird wohl dieser Gerichtsplatz gewesen
also
sein.
Also jeder, der von Hameln nach Hannover oder von Hannover nach Hameln fährt, ist quasi schon an dem damaligen Platz vorbeigekommen.
Ja, ja, ganz genau. Also da an der 217, wenn man aus Hameln rausfährt, linker Hand, da ganz grob hat der Gerichtsplatz gelegen und da wurde der Sielemann dann hingebracht und wurde bei lebendigem Leib verbrannt durch den Scharfrichter, durch den Hamelner Scharfrichter, der eben auch dieses Urteil dann vollstreckt hat. Es waren noch mehrere Offizielle zugegen. Vom Rat der Stadt waren einmal die beiden Schöffenrichter dabei. Reinhardus Temps und Jost Brümmer hießen die Herren und mehrere Ratsmitglieder dann. Sebastian Spilker eben und der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister Tobias von Demter. Der war auch vor Ort. Und ja, was auch wieder ein spannendes Detail ist, Das ist in der Kämmereirechnung dann auch aufgeführt. Nach der Exekution, da kehrten die Ratsherren und alle weiteren Prozessbeteiligten dann tatsächlich in den städtischen Weinkeller ein und haben eine enorme Menge Wein auf Rechnung der Stadt vertrunken nach getaner Arbeit. Der Scharfrichter hingegen, der musste mit seinen Gehilfen auf der Affertschen Warte essen und trinken, denn nur das war nicht statthaft. Der Scharfrichter war ja ein unehrenhafter Beruf, mit dem man sich nicht vergesellschaftete, aber der durfte nach der schweren Arbeit eben auch ein ganz stattliches Mahl verzehren auf der Affertschen Warte mit seinen ja mindestens zwei Gehilfen. Und auch das wurde dem Rat noch in Rechnung gestellt.
Ja, und einer der Beteiligten, die sowohl bei der Hinrichtung wie bei dem anschließenden Gelage dabei waren, war der Bürgermeister Tobias von Demter, hattest du erwähnt, und dessen Haus kennt ja zumindest jeder, der mal intensiver in der Hamelner Altstadt unterwegs war, nämlich das Demter-Haus, was am Markt steht. Ich sag mal, ein Haus wie eine Hochzeitstorte, viel alte Rosa, ganz viele Ornamente, ganz viel Weser-Renaissance. Und ja, da kann man dann auch mal dran denken, dass das auch dunkle Momente im Leben des Tobias von Demter gab.
Definitiv, ja.
Beenden wir dieses sehr finstere Kapitel erst einmal?
Ja, gruselige Geschichte, wenn man sich das so vor Augen führt.
Da machen wir doch beim nächsten Mal eine nicht ganz so gruselige Geschichte oder auch eine gar nicht gruselige Geschichte.
Nee, aber eine spannende Geschichte. Nächstes Mal springen wir ins 19. Jahrhundert, das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und da gucken wir uns mal einen Tag an, an dem mit großem Hallo ein Dampfer in Hameln einlief.
Und es war der erste.
Genau, es war dann der erste, der von hier aus wirklich nach einem Fahrplan die Weser hinauf bzw. hinabfuhr.
Und damit ihr das auf keinen Fall verpasst, abonniert unseren Podcast bitte auf allen Kanälen. Dann merkt ihr auch, wenn die nächste Folge erscheint, sofort. Und für heute sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.
Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.